Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Eigentlich müsste ich jetzt sagen, ich begrüße an dieser Stelle auch die Leserinnen und Leser der Rheinzeitung, denn die Rheinzeitung hat vor einigen Tagen über die Reportage geschrieben, die nun folgt. Es geht auf den Druidensteig und wir unternehmen eine Wanderung zur Abtei Marienstadt. Und Rita und Rudi Schneider haben dieses Unternehmen gewagt. Das Interessante dabei ist, dass hier sozusagen ein Lahmer und ein Blinder, das sind nicht Rita und Rudi Schneider, gehen diesen Druidensteig und die werden wir jetzt belauschen. Ich beginne von vorne. Wie könnte es sein, wenn man wochenlang über Berg und Tal wandert, bemerkenswerte Naturschönheiten und einmalige geologische Formationen passiert und nicht sieht? Unmöglich könnte man denken, dann müsste man ja blind sein, es sei denn, man wäre blind und man hätte jemanden an der Seite, der mitwandert und praktisch das fehlende Augenlicht ausgleicht. Einer solche Wanderung wollen wir jetzt folgen und zwar eben auf dem Druidensteig im Westerwald. Nochmal, Rudi und Rita Schneider berichten uns von zwei Freunden. Ein Paar, das den Druidensteig auf diese Weise gewandert ist und jetzt in den Adventstagen in der Abtei Marienstadt angekommen ist.
Die Idee einer ungewöhnlichen Wanderung entstand im Herbst am Stammtisch eines Eiscafés in Betzdorf, wo sich Freunde in lockerer Runde gerne an Markttagen treffen. Betzdorf liegt im schönen Westerwald und der ist bekanntlich ein Wanderparadies mitten in Deutschland. Wolfgang schlug seinem Freund Gottfried vor, den Druidensteig zu laufen.
Den Druidensteig kannte ich nur vom Hören her. Dann hat Wolfgang zu mir gesagt, das könnte man mal machen in mehreren Etappen. Und da ich gerne in der Natur bin, habe ich sofort gesagt, das machen wir.
Das machen wir war leicht gesagt. Gottfried, der im nahen Krankenhaus als Physiotherapeut bis zu seiner Rente arbeitete, ist seit Geburt blind und 67 Jahre alt. Wolfgang, der in einer kommunalen Datenzentrale IT-Projekte betreute, zählt immerhin 73 Jahre und er ging das Projekt, wie er das möglicherweise aus seinem Berufsleben kannte, mit einem Test an.
Wie geht das überhaupt? Worauf muss ich achten? Kann ich das? Schaffe ich das? Jemanden, der nicht sehend ist, mit jemandem solchen doch nicht so einfachen Wanderweg zu gehen. Und nach einer kurzen Probewanderung, sage ich mal, die wir gemacht haben, war ich dann sicher, das geht wunderbar. Und das ging auch so auf den 9 Etappen, die wir dann insgesamt gemacht haben.
9 Etappen. Ein Sehender wandert sie mit einem Blinden. Wir reden beim Druidensteig über einen Fernwanderweg von 83 Kilometern. Und dabei geht es 2478 Meter bergauf und 2351 Meter bergab, berichten die beiden. Startpunkt war die Freusburg, die hoch über dem Tal der Sieg thront und einen unvergleichlichen Blick über den Westerwald freigibt. Das Schritttempo von Fats Domino passt maximal zum Antritt der Wanderung. Danach wurde es deutlich gemütlicher. Von der Freusburg führt der Weg ins Siegtal, vorbei am Druidenstein. Der Druidenstein ist ein imposanter, 20 Meter hoher Basaltkegel, der daran erinnert, dass wir hier in einem Vulkangebiet unterwegs sind. Dann führt der Weg über die Heller, die in Betzdorf in die Sieg mündet. Hinter Sassenroth, so erzählt Wolfgang, wurde der Weg dann extrem steil und löste zunächst Angstzustände bei ihm aus.
Das hat er sofort realisiert und gespürt und fragte mich, Wolfgang, was ist los? Ich sage, es geht hier sehr, sehr steil runter und ich weiß jetzt noch nicht, wie wir das machen. Ja, mach dir keine Gedanken, das schaffen wir schon. Ja, sage ich, du sagst gut reden, du siehst das nicht. Und da sagt er, ja, siehste, wir sind dann mit wirklich kleinen Minischritten, er hinter mir, eine Hand auf meinem Rucksack, dieses kleine, aber doch sehr steile Stück hinuntergegangen. Und ich war sehr froh, dass er mich beruhigt hat, weil ich sehr, sehr nervös war an dieser Stelle.
Gottfried sieht den steilen Weg nicht. Seine Füße signalisieren ihm das Gefälle des Weges. Bei ihm ist das nicht wie bei Sehenden eine Kombination aus sensorischen und optischen Eindrücken. Was entsteht in Gottfrieds Vorstellung, wenn Wolfgang beispielsweise einen traumhaften Himmel mit Wattebauschwolken beschreibt?
Die sichtbare Welt kenne ich eigentlich nur von Schriftstellern, also aus Romanen oder Landschaftsschilderungen. Dann entsteht klar ein Bild im Himmel, schwebt da wie so Wattebäusche. Aber wie ich die Wanderung erlebt habe, ist gar nicht so visuell, sondern ich habe einfach aufgesogen, in der Natur zu sein, um mich herum die Winde zu erleben, vielleicht ein paar Vogelstimmen und die Blätter rauschen zu hören, die doch anders rauschen als im Sommer. Die Natur zu erleben, einfach die Kraft rauszuziehen, einfach wunderbar.
Das Rauschen der Blätter, der Duft der Bäume. Und davon gibt es hier im Westerwald nicht nur viele, sondern auch sehr markante Bäume, teilweise mit mystischen Geschichten. Als die beiden die Hexeneiche passieren, fragt Gottfried:
Wie ist das eigentlich, der Unterschied der Kronen zwischen Buche und Eiche?
Ja, Gottfried, das ist jetzt etwas schwierig, aber ich gucke mir das mal an und versuche es dir zu erklären. Die Buchen wachsen eher gerade. Die Eichen wachsen eher so, die Äste schon kreuz und quer. Also der große Unterschied ist einmal die Kelchform und das andere, ja, würde ich sagen, eher so ein wildes Gewächs, aber im Ende doch ein schöner runder Baum.
Ein bemerkenswerter Baum ist auf dem weiteren Weg dann auch die Hüllbuche, an der sich eine ganze Reihe von historischen Wander- und Handelswegen kreuzen. Der Druidensteig hat eine große Vielfalt an interessanten Wegpunkten. Sie reichen von Bergbaupfaden über einzigartige geologische Formationen, einem Waldlehrpfad bis zu einem Vogelschutzgebiet, um nur einige zu nennen. Wir erinnern uns, 83 Kilometer. Manchmal läuft man da auch einfach nur so vor sich hin.
Der Wolfgang hat mich mal gefragt, bist du überhaupt noch da? Ich habe mich hinten einfach eingehängt und das ging sehr gut. Aber manchmal hat er mich gar nicht mehr wahrgenommen.
Als ich ihn gefragt habe, bist du überhaupt noch da? Dann hat er gesagt, nein. Da habe ich gedacht, oh je, was machen wir denn jetzt? Ja, sagt er, dann musst du zurücklaufen und mich suchen.
Die letzte Etappe der beiden Wanderer führt sie durch Limbach, wo es sogar entlang der Niester einen Bachlehrpfad gibt. Für Gottfried gibt es dann kurz vor dem Ziel noch ein ganz besonderes akustisches Erlebnis, das Dendrophon. Aufgehängte Holzstücke verschiedener Längen erzeugen unterschiedliche Tonhöhen. Gottfried berichtet das gleich seiner Frau zu Hause über das Handy.
Sind also gut hier angekommen. Was du da im Hintergrund hörst, ist das Dendrophon. Der Wolfgang spielt gerade damit und im Hintergrund läutet Marienstadt.
Die Glocken künden bereits vom Endziel der Wanderung, der altehrwürdigen Abtei Marienstadt. Es ist Adventszeit und deshalb mündet der Weg vor der Abteikirche an einer lebensgroßen Krippe.
Ich sehe ein Kamel und Schafe und zwei Hirten. Ich führe dich jetzt mal hier über das Stroh in die Krippe hinein.
Ui, das hat aber einen dicken Höcker. Und hier das ist, ach, da geht's hoch zum Kopf. Ja. Und hier die Ohren, oh ja.
Und eine Figur?
Ja, da habe ich eben, das hat so eine richtige Hand, ja, eine die Hand, so auf mich jetzt weist, mit Daumen und so. Schön, auch große Hand. Sogar die Fingernägel sind angedeutet an der Hand.
Fingernägel an der Hand der lebensgroßen Hirtenfigur? Das wäre den Sehenden gar nicht aufgefallen. Natürlich, weil wir sie nicht ertastet haben. Von der Krippe begeben sich die beiden Wanderer zum Portal der Abteikirche.
Der Raum ist weit, es ist hallig, es riecht nach Weihrauch. Es hat etwas Besonderes, Heiliges in diesem Raum. Es ist ruhig hier, es ist was Besonderes einfach.
Alleluia, Alleluia.
Die nach nach zisterziensischer Bauordnung gestaltete gotische Kirche hat vor dem Hauptaltar auf der linken und auf der rechten Seite das Chorgestühl. Und was das mit den Gesängen der Mönche zu tun hat, erklärt uns Bruder Augustinus, der in Saarbrücken Violine studiert hat und kurz vor seiner Ewigkeitsprofess steht.
Das ist immer ein Antwortgesang. Eine Seite verkündet, während die andere Seite hört. Es ist immer ein Dialog. Wir haben ja nicht nur diese Psalmodie, sondern auch Responsorien, die auch Antwortgesänge sind. Ja, das ist immer das Herz von unserer Liturgie.
Gaudete, dieser Choral zum dritten Advent kündet davon, dass ein Kind von der Jungfrau Maria geboren wurde. Abt Andreas empfängt uns und erzählt, die Abteikirche nennt man auch Locus Sancte Mariae. Bei der Suche nach einem geeigneten Ort zum Kirchenbau erschien Abt Hermann im 13. Jahrhundert die Gottesmutter.
Da sagt die Legende, dass die Gottesmutter ihm gesagt hätte, wo du im Winter einen Weißdorn blühen siehst. An einem Bach, da kannst du hingehen und das Kloster wieder aufbauen.
Abt Andreas ist mittlerweile mehr als 50 Jahre in der Abtei Marienstadt. Da kann man schon getrost sagen, er ist hier verwurzelt. Verwurzelt ist ein gutes Stichwort. Abt Andreas hat uns in den grünen Raum eingeladen und für Gottfried ein besonderes Stück Holz auf den Tisch gelegt, das er jetzt ertasten soll.
Es ist aus der Natur. Ein Stück Wurzel. Ich glaube eher, dass es ein Stück Holz ist, ziemlich schwer, eben aus dem Wald.
Ja, also es ist ein Stück Olivenholz und stammt aus einem mittlerweile weltberühmten Garten, Gethsemane. Wichtig, dass dieses Stück Holz, was Sie da in Händen halten, so alt wie unser christlicher Glaube ist, 2000 Jahre alt.
Dann hat Abt Andreas zwei weitere Objekte zum Ertasten für Gottfried. Es sind kleine, pfenniggroße bronzene Münzen aus Jerusalem.
Da haben wir Münzen aus der Geburtszeit und Münzen aus der Zeit der Kreuzigung. Kostbare Funde.
Dinge zum Ertasten, die 2000 Jahre alt sind und uns mit der Weihnachtsgeschichte verbinden. Die 800-jährige Geschichte des Klosters, so erfahren wir von Abt Andreas, war sehr wechselhaft. Das Kloster wurde beispielsweise 1485 von der Pest heimgesucht.
Pest und Epidemien gibt es durch die ganze Geschichte hindurch. Wenn die einmal bezwungen sind, vergisst man die gerne. Und denkt, auch sowas gibt's nicht mehr. Und es wäre ja wünschenswert, dass Corona auch die Folge hat, dass die Leute mal ein bisschen tiefer nachdenken.
Ein sehenswerter Aufbewahrungsort rund um die wechselhafte Geschichte des Klosters, aber auch der ganzen Region, ist die Klosterbibliothek, in der auch heute immer noch Unerwartetes gefunden wird.
Unser Bibliothekar, der hat einiges ausfindig gemacht. Wir haben neulich auch einen Ortelius-Atlas restaurieren lassen, was auch unter bibliophilen Leuten eine Kostbarkeit ist. Und in diesem Atlas finden Sie auch auf einer Seite, wenn Sie lange suchen, Mergenstadt eingezeichnet. Man hat Marienstadt im Mittelalter manchmal auch oder in bestimmten Epochen Mergenstadt genannt. Also das ist in diesem Weltatlas sogar drin.
Ein Höhepunkt im Klosterleben ist die Christmette. Und an die Marienstadter Christmette gibt es in Wolfgangs Familie weit zurückreichende Erinnerungen.
Meine Mutter erzählte mir, dass ihre älteren Brüder in den Nachkriegsjahren öfter an Heiligabend nach Marienstadt gewandert sind, um dort um 12 Uhr an der Mitternachtsmette teilzunehmen. Und dann in den frühen Morgenstunden wieder zurück, die 20 Kilometer, die eine Strecke beträgt, gewandert sind und ja, zu Hause glücklich und zufrieden ankamen.
Das war, Hin- und Rückweg zur Christmette gerechnet, eine 40 Kilometer Wanderung bei Schnee und Wind. und das war die Hälfte des Weges, die Gottfried mit 4 und Wolfgang mit 5 Sinnen gewandert und in den Adventstagen hier in Marienstadt angekommen sind. Den abschließenden Gedanken überlassen wir gerne Abt Andreas.
Sie wissen ja selber, dass das immer mehr abnimmt, zu wissen, was ist eigentlich Weihnachten, was ist das für eine heilige Nacht für die Christen. Und vielleicht kann die Corona-Reduktion den einen oder anderen auch darauf bringen, dass er diesen Kern wiederentdeckt.